einer der ereignisreichsten und knappsten Wahlkämpfe der US-Geschichte biegt auf die Zielgerade ein. Wer entscheidet das Rennen auf den letzten Metern für sich? Kamala Harris oder Donald Trump? In der Nacht vom 5. November, also in knapp 4 Wochen, entscheidet sich, wer Joe Biden ins Weiße Haus folgt und damit neuer US-Präsident oder Präsidentin wird. Worauf es für die beiden Kandidaten jetzt ankommt und welche Rolle die Hurricanes spielen könnten, erzählt uns heute Kerstin Klein. Sie ist als Korrespondentin für das ARD-Studio Washington im Wahlkampf unterwegs. Hallo Kerstin.
Hallo.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. In der ARD-Audiothek sind wir zu Hause, zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Donnerstag, der 10. Oktober. Donald Trump und Kamala Harris. Die, und das war ja vor einigen Monaten auch noch gar nicht klar, die liegen jetzt ziemlich gleich auf. Kerstin, wie knapp ist es denn aktuell laut Umfragen?
Super knapp. Also es ist wirklich ein Unentschieden und das seit Wochen, was ja an sich schon ein großer Erfolg für Kamala Harris ist, weil manche erinnern sich vielleicht zurück, als im Juli noch Joe Biden der Kandidat der Demokraten war. Da war eigentlich Donald Trump im Prinzip schon durch, hatte die Wahl im Prinzip schon gewonnen. Jetzt eben dank des Wechsels von Biden zu Harris ein Kopf-an-Kopf-Rennen und das seit Wochen. Sowas Enges, sagen hier auch viele Wahlbeobachter, haben sie hier in den USA noch nie gesehen, dass das über Wochen so nah beieinander liegt.
Es hat sich wahnsinnig viel verändert und auch gedreht in diesem Wahlkampf. Jetzt ist die Zielgerade. Worauf kommt es denn jetzt ganz zum Schluss an?
Ja, also erstmal kommt es nur auf ganz, ganz wenige Wählerinnen und Wähler überhaupt noch an. Die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner haben sich längst entschieden für die eine oder für den anderen. Das heißt, es geht noch um ganz wenige unentschiedene Wähler. Ich glaube, bei vielen dieser unentschlossenen Wähler, das sind ja gerade die, die sich jetzt nicht so wie ich zum Beispiel als Politik-Nerd ständig damit beschäftigen, ne? Also bei denen kommt das vielleicht gar nicht so sehr aufs Klein-Klein der Politik an. Da kommt schon auf Politikangebote an und auf bestimmte Politikfelder. Aber tatsächlich glaube ich auch oft eher auf so ein Gefühl, bei wem ist das Land in besseren Händen? Wer ist der bessere Anführer für dieses Land? Bei wem geht's mir wirtschaftlich besser? Also insofern geht's da tatsächlich auch viel um Vibes, aber natürlich immer angebunden an konkrete Themen, aber eigentlich nicht um das Klein-Klein. Wer hat jetzt bis zum letzten Komma dieses oder jenes vor?
Um Vibes, hast du gesagt, geht's?
Ja, das ist ja gar nicht so ungewöhnlich, ne? Also man erinnert sich vielleicht noch zurück an Barack Obama.
You came together as Democrats, Republicans and Independents to stand up and say that we are one nation.
Der ist ja im Wahlkampf angetreten mit dem Versprechen Change.
Our time for change has come.
Ich bin der, der den Wandel bringt und hat damit überzeugt. Und Donald Trump macht ja auch so einen Wahlkampf, ne? Der sagt ja auch, alles ist ganz schrecklich schlecht in diesem Land und ich bin derjenige, bei dem war's besser. Und also wenn ihr mich wählt, wird alles wieder besser. Fakten, darum geht's dann gar nicht, sondern wenn die Menschen das Gefühl hatten, vor 4 Jahren unter Donald Trump ging's mir besser, jetzt geht's mir schlechter, dann haben die natürlich eine Neigung, für ihn zu stimmen.
Und Kerstin, du berichtest ja für das ARD-Studio Washington als Korrespondentin ständig über den US-Wahlkampf in den letzten Wochen. Was war denn so der letzte Moment, der sich bei dir besonders eingebrannt hat, der dir was gezeigt hat?
Thank you, a very big thank you to Pennsylvania. We love Pennsylvania. And as I was saying...
Also ein Moment in der letzten Woche war sicherlich, als Donald Trump nach Butler in Pennsylvania zurückkehrte. Das ist der Ort, an dem er angeschossen wurde vor rund 12 Wochen.
Tonight I return to Butler in the aftermath of tragedy and heartache to deliver a simple message. Our movement to make America great again stands stronger, prouder, more united, more determined, and nearer to victory than ever before. We're going to make America great again. Gonna win the election. Gonna win the election.
Und für mich war dieser Moment, dass er da jetzt wieder hingegangen ist, tatsächlich so der Versuch, daran wieder anzuknüpfen, an diesen Moment. Das sagt er auch immer. Ich habe für euch, für meine Bewegung eine Kugel. kassiert. Die wollten nicht nur mich zum Schweigen bringen, die wollten euch, die Bewegung und uns zum Schweigen bringen. Und er geht sogar so weit, das hat ein Butler jetzt letzte Woche auch wieder gesagt, sie, damit meint er seine politischen Gegner, also die Demokraten, sie haben mich verfolgt, sie haben mich angeklagt, vielleicht sogar versucht, mich zu töten. Dafür gibt es überhaupt keine Anhaltspunkte.
But by the hand of Providence and the grace of God, that villain did not succeed in his goal. Did not come close.
Aber damit spielt er natürlich und damit versucht er natürlich, die eigene Basis zu mobilisieren und an diesen Punkt nochmal anzuknüpfen.
He did not stop our movement. He did not break out our spirit. He did not shake our unyielding resolve to save America from evils of poverty, hatred and destruction.
Und das Zweite, was er damit transportiert, ist natürlich das Bild der Stärke. Ne? Donald Trump geht es immer darum, dass er der Starke ist, seine politischen Gegner die Schwachen. Und das ist ja auch was, ne? Elon Musk war ja mit ihm da auch auf der Bühne und er hat das auch gesagt, ne? fast wörtlich. Also er hat Mut unter Feuer bewiesen, ne? Und so dieses, guck doch mal, andere sind im Amt ganz schwach, damit meinen sie dann Biden und Harris, aber hier ist jemand, der ist angeschossen worden und stellt sich hin, erhebt die Faust, dieses Bild ging ja um die Welt, ne? Ikonografisch und ruft Fight, Fight, Fight. Also das ist sozusagen das Sinnbild von Donald Trumps Stärke. Und das ist etwas, womit die Republikaner hier ganz massiv Wahlkampf machen, dass sie versuchen, Kamala Harris als schwach darzustellen. Die Welt ist aus den Angeln und alles ist im Aufruhr, ne? Kriege überall. Und wir brauchen jetzt jemand wie Donald Trump, der eben stark ist. Und auch das hat dieser Auftritt unterstreichen sollen, ganz sicher.
Also nicht nur jemand, der stark ist, sondern auch regelrecht ein Erlöser. Es wird ja oft mit diesen religiösen Begriffen da gearbeitet, ne? Also J.D. Vance, der Running Mate von Donald Trump, der hat gesagt, I truly believe God saved Trump's life. Hier hört man, mit welcher Überzeugung er das sagt bei der Live-Übertragung auf Fox News.
Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. I truly believe that God saved President Trump's life that day. And I believe that God is with us right now and watches over this incredible nation every single day.
Religion spielt hier in den USA nochmal eine ganz andere Rolle. Und das ist was, woran Donald Trump anknüpft. Und das ist tatsächlich so, bei seiner eigenen Basis, bei seinen Anhängern genießt er ja Heldenstatus, Starstatus. Ne? Also wenn man da auf Veranstaltungen von ihm geht und die Leute, die da stundenlang in der Schlange stehen, um ihn zu sehen, wenn man die befragt, das sind Fans. Das ist so.
Ja, einer davon ist eben auch der reichste Mann der Welt, Elon Musk. Das zeigt auch der gemeinsame Wahlkampfauftritt in Butler, Pennsylvania, an diesem symbolträchtigen Ort.
President Trump must win to preserve the Constitution. He must win to preserve democracy in America.
Also, Elon Musk sagt ganz klar, ohne Donald Trump geht die amerikanische Demokratie zugrunde. Und es gibt einfach gar keinen Anlass anzunehmen, dass das stimmt. Warum also zeichnen Trump und seine Anhänger so ein Horrorszenario?
Naja, das hat wahrscheinlich viel damit zu tun, dass er der Herausforderer an dem Rennen ist. Ne? Also es gibt durchaus eine Wechselstimmung im Land und Kamala Harris hat das Problem, dass sie Teil der Regierung ist. Das heißt, alles, wofür die Regierung positiv bewertet wird, wofür die Regierung gelobt wird, das hilft auch ihr. Alles, was die Menschen gerade als schlecht empfinden, wie zum Beispiel die wirtschaftliche Lage, obwohl die Daten objektiv gut sind, haben viele hier das Gefühl, na, die Preise sind zu hoch, ne, das alles wird immer teurer. Das Gefühl ist da und da kommt man noch nicht gegen an und das geht halt auch mit ihr nach Hause.
Ein negatives Gefühl oder ein negativer Vibe, wie du sagst, den Wählerinnen und Wähler dann mit Kamala Harris verbinden könnten. Was versucht sie dem entgegenzusetzen?
Kamala Harris versucht, die Kandidatin zu sein, die den Wandel darstellt. Sie ist ja auch eine jüngere Generation. Ne? Sie distanziert sich nicht direkt von Biden, bietet aber andere Dinge an, macht Wahlkampf mit leicht anderen Akzenten als er. Sie versucht, die Kandidatin des Wandels zu sein, ne? Für eine neue Generation, für Freiheit.
In this election, we each face a question. What kind of country do we want to live in? There are some people who think we should be a country of chaos, of fear, of hate. But us, we choose something different. We choose freedom.
Ein positives Bild der Zukunft zu zeichnen. Einer ihrer Slogan ist A New Way Forward, ein neuer Weg nach vorne. Das versucht sie eben auch als Politikangebot zu geben. Jenseits von Donald Trump ist eine Gefahr für die Demokratie anzubieten. Ich bringe wieder die Freude zurück und wir machen positive Politik für die Zukunft. Das ist ihr Angebot und das funktioniert ja insoweit ganz gut, als dass sie Kopf an Kopf jetzt mit Donald Trump liegt. Ob es dann reicht, um die Wahl zu gewinnen, das werden wir erst in 4 Wochen sehen.
Mhm. Okay, also auf der einen Seite negative Bilder von Donald Trump, aus denen er als Erlöser herausführen soll. Und auf der anderen Seite ein positives Bild, ein in die Zukunft gewandtes Bild von Kamala Harris.
Und auch dieses ganz wichtig, dieses Betonen, ich bin eine Frau der Mitte, ich bin nicht radikal. Und was ihr da auch wahnsinnig hilft, ist, dass sie eben auch Unterstützung bekommen hat von prominenten Republikanerinnen und Republikanern. Ganz vorne dabei Liz Cheney, die Tochter von Dick Cheney, ehemaliger Vizepräsident und wirklich republikanische Hardliner. Also auch Liz Cheney ist außer Zweifel eine wahnsinnig konservative Person.
I served in the State Department in both Bush administrations. And I served in the United States House of Representatives for 3 terms, including as the 3rd highest ranking Republican in House leadership. So, in other words, I was a Republican even before Donald Trump started spray tanning.
Die ist aber in Ungnade gefallen beim Donald Trump-Republikaner-Establishment, weil sie nämlich nach dem 6. Januar dabei geblieben ist, dass das ein Umsturzversuch war, dass Donald Trump die Wahl verloren hat und dass er versucht hat, die Wahl eben noch zu kippen. Und damit ist sie in ihrer eigenen Partei persona non grata. Und die ist eben, und das ist auch noch ein Moment der letzten Wochen, gerade mit Kamala Harris aufgetreten, und zwar im Geburtsort der Republikanischen Partei, und hat da sehr kraftvoll gesagt, ich habe noch nie für Demokraten gestimmt, noch nie. Ich bin Republikanerin. Aber bei dieser Wahl steht so viel auf dem Spiel, dass ich diesmal nicht nur Donald Trump nicht wähle und das Ticket oben, also den Wahlzettel oben offen lasse, sondern ich werde Kamala Harris wählen.
Because of the danger that Donald Trump poses, not only am I not voting for Donald Trump, but I will be voting for Kamala Harris.
Tatsächlich könnte auch das nochmal ein kraftvoller Moment sein, weil es ja vielleicht der einen oder dem anderen die Erlaubnis gibt, diesmal vielleicht die Demokraten zu wählen, obwohl man eigentlich Republikaner ist.
Also, du sagst, selbst erzkonservative Republikanerinnen wie Liz Cheney sagen öffentlich, ich wähle Kamala Harris. Aber du hast auch gesagt, dass Cheney ist eher eine Außenseiterin bei den Republikanern und eher ein Einzelfall. Es gibt ja durchaus politische Themen, die Kamala Harris auf der Zielgeraden noch gefährlich werden könnten. Welche sind das?
Also das Hauptthema, was hier alle immer nennen, ist die Wirtschaft. Die Frage, geht es mir besser als vor 4 Jahren? Und das ist ein Thema, wo die Demokraten zu kämpfen haben. Das ist jetzt eine große Gefahr in den vergangenen Wochen abgewendet worden. Hier wollten nämlich die Hafenarbeiter streiken und tatsächlich hätte es der Wirtschaft schaden können. Das ist jetzt erstmal abgewandt. Der Streik geht frühestens weiter, wenn die Wahl zu Ende gegangen ist. Insofern ist diese Gefahr abgewandt.
Also aus Sicht der Demokraten, meinst du? Und das war ja wirklich eine große Sache. Da ging es um zehntausende Hafenarbeiter, die ihre Arbeit 3 Tage lang niedergelegt haben, bis es zumindest eine vorläufige Einigung gab.
Nun wird es auf 62% mehr Lohn für die nächsten 6 Jahre hinauslaufen. Alle weiteren Fragen sollen im neuen Jahr geklärt werden. Solange wird der Rahmenvertrag zwischen Gewerkschaft ILA und den Arbeitgebern verlängert.
Da kann es also nach den US-Wahlen wieder krachen. Welches Thema könnte denn vorher, also bis zum 5. November, die Demokraten wichtige Stimmen kosten?
Tatsächlich sagen hier immer noch viele Wählerinnen und Wähler, dass sie das Gefühl haben, der Wirtschaft geht's nicht so gut, die Preise sind so hoch. Das ist ein großes Thema. Das im Moment wahrscheinlich noch gefährlichere Thema für Harris ist der Nahostkonflikt. Das ist ein Thema, was sehr gefährlich werden kann für die Demokraten und was den Republikanern in die Hände spielen kann, und zwar auf 2 Ebenen. Das eine ist, es gibt unter anderem in Michigan, einem der 7 Swing States, eine große Arab American Community, also arabischstämmige Amerikanerinnen, Amerikaner. Und die sind seit Monaten auf der Zinne gegen Joe Biden und vielleicht nicht im gleichen Maße, aber auch gegen Kamala Harris, weil sie sagen, wir sind nicht einverstanden damit, dass die USA so unerschütterlich an der Seite Israels stehen, dass sie Waffen an Israel geben, mit denen dann eben Menschen im Gazastreifen und jetzt eben auch im Libanon getötet werden. Und ein Bundesstaat wie Michigan, den muss Kamala Harris gewinnen. Und da kommt es oft auf wenige 10.000 Stimmen an. Also das kann tatsächlich wahlentscheidend sein, zumal es nicht nur die Arab Americans sind, sondern auch viele junge Amerikanerinnen und Amerikaner auf der Linken. Und das Zweite, wo das gefährlich werden könnte, ist, dass auch da der Eindruck entstehen könnte, dass die Biden-Harris-Regierung schwach ist. Und das ist etwas, was Donald Trump und J.D. Vance ganz massiv bedienen. Die sagen immer, als Donald Trump Präsident war, gab es keine Kriege. Wenn er Präsident wäre, würde er sofort für Frieden im Nahen Osten sorgen. Er sagt nicht, wie, aber sein, da sind wir tatsächlich vom politischen Thema wieder bei den Vibes, sein Versprechen ist, guck mal, unter mir war alles gut, jetzt ist Chaos unter Harris Biden und wenn ich wieder Präsident werde, mit meiner Stärke, die ich ausstrahle und weil alle Angst vor mir haben, ist plötzlich wieder Frieden in der Welt.
Es wird ja gerade auch viel über Melania Trump gesprochen, die Frau von Donald Trump. Die hat sich ausgerechnet jetzt für ein Recht auf Abtreibung ausgesprochen in ihrem Buch und damit eben nicht die Position ihres Mannes geteilt, sondern eher die von Kamala Harris. Das ist natürlich erstmal überraschend, dass sich die Ehefrau eines Kandidaten im Wahlkampf so kontrapositioniert. Was hat das für Auswirkungen für Trump? Könnte ihm das jetzt gefährlich werden, das Thema Abtreibung?
Nicht, weil seine Frau sich da geäußert hat. Also keine Ahnung, was ihr Beweggrund war. Vielleicht will sie einfach nur ihr Buch verkaufen, weil das ist ja Promo für ihr Buch, was gerade erscheint. Vielleicht will sie aber auch ihren Mann da an der Stelle ein bisschen weichzeichnen, weil Donald Trump weiß natürlich auch, dass eine große Mehrheit der Bevölkerung dafür ist, das Recht der Frau auf Selbstbestimmung, was den eigenen Körper anbelangt, zu stärken. Da sind die Demokraten in der Mehrheitsmeinung. Das hat auch 2022 bei den Zwischenwahlen ganz viele Wähler für die Demokraten an die Urne getrieben. Ich weiß nicht, wie es diesmal ist, weil was Donald Trump gerade versucht ist, einerseits den Applaus der religiösen Rechten einzufahren, dafür, dass er die Richter ernannt hat, die dieses Recht auf Abtreibung letztlich gekippt haben. Und andererseits versuchen er und auch J.D. Vance als sein Vizepräsidentschaftskandidat gerade die Stimme der Mäßigung beim Thema Abtreibung zu sein. Also Donald Trump ist weit zurückgerudert und sagt, er will gar nicht ein nationales Verbot von Abtreibung. Also auch der ist da weit zurückgerudert, um eben dieses Thema für ihn nicht gefährlich werden zu lassen. Vielleicht soll Melania Trump ihm an der Stelle helfen, ihn da auch noch ein bisschen weich zu zeichnen.
Also das heißt, es könnte so eine Strategie sein, da republikanische Wähler abzuholen. Das könnte ein strategischer Move gewesen sein von ihr.
Die religiöse Rechte, die für ein komplettes Abtreibungsverbot hat, die hat er eh. Und dieses jetzt etwas in die Mitte rücken ist dazu angelegt, die Leute nicht zu verstoßen, die den harten Abtreibungskurs selber viel zu krass finden. Also es ist der Versuch, da möglichst viele Wähler nicht vor den Kopf zu stoßen. Und dieses Thema, was für die Demokraten ein ganz großes Thema sein soll bei der Mobilisierung, was den Demokraten helfen soll und den Republikanern schaden soll, das so ein bisschen zu entschärfen. Das ist der Versuch, glaube ich.
Das Thema Abtreibung, das polarisiert. Gibt es noch ein anderes Thema, was jetzt am Schluss nochmal entscheidend wird oder vielleicht auch gefährlich werden könnte für Donald Trump?
Ein anderes Thema, was man jetzt auch so ein bisschen durchscheinen sieht, ist das Thema Alter. Ne? Also es war ja ganz klar, als Biden noch im Rennen war, Joe Biden ist zu alt für das Amt und er hält es nicht mehr durch und den können wir nicht mehr wählen. Da ist das Alter von Donald Trump kein Thema gewesen, aber er ist ja auch schon 78, also fast 80, ne, und wäre der älteste Präsident, der jemals gewählt werden würde, noch älter als Joe Biden es war, als er ins Amt kam. Das ist sicher was die Demokraten versuchen werden, nochmal stärker auszuspielen. Deswegen wollen die ja auch ein zweites Duell und deswegen verstecken die Republikaner ja Donald Trump im Wesentlichen auch gerade. Also er macht seine Wahlkampfauftritte, aber ein zweites Duell, hat er ja gesagt, macht er nicht. Das hat viel damit zu tun, dass er da eben dann tatsächlich möglicherweise auch alt erscheinen könnte, wie es im ersten Duell gegen Harris war. Und das andere große Thema, was ihm tatsächlich gefährlich werden kann, ist das Thema, ja, was jetzt immer Demokratie genannt wird, ne? Also die Demokraten bespielen das weiter, dass sie sagen, Donald Trump hat vor 4 Jahren eine faire und freie Wahl, das Ergebnis nicht anerkannt. Er hält sich nicht an euch, an das, was ihr als Wähler entschieden habt. Das können wir nicht machen. Also das ist sozusagen dieses, ne, wir können doch niemanden wählen, der sich nicht an die grundlegendste Spielregel der Demokratie hält. Das bespielen die Demokraten ganz stark. Und sie versuchen, seine Nähe zu Autokraten zu betonen. Also Donald Trump hat ja immer eine große Nähe auch zu Putin gehabt und sagt, das ist ein Vorteil, weil dann kann ich den Krieg mit der Ukraine sofort beenden, ne? Aber was die Demokraten eben versuchen, ist zu sagen, wir brauchen doch keinen Präsidenten, der mit den Autokraten dieser Welt kuschelt, sondern wir brauchen jemanden, der die Freiheit und die Demokratie verteidigt.
Also es sind noch einige Themen auf dem Tisch, die entweder Donald Trump oder Kamala Harris auf den letzten Metern noch gefährlich werden könnten. Wie steht es denn um die Themen, die man im Wahlkampf nicht vorausplanen konnte? Stichwort Hurricanes. Aktuell wütet Hurricane Milton in den USA und kurz davor hatte der Hurricane Helene in North Carolina und Georgia schon große Zerstörung angerichtet. Wie entscheidend ist das für die Wahlen?
Beides wichtige Swing States. Also North Carolina und Georgia sind 2 der 7 Bundesstaaten, in denen sich diese Wahl entscheidet. Und da ist noch völlig unklar, wem das jetzt schadet, also jenseits davon, dass es natürlich eine menschliche Tragödie ist, ne? Und also sind viele Menschen gestorben und viele Menschen leben da jetzt unter Bedingungen, die immer noch nicht gut sind, weil die Aufräumarbeiten noch gar nicht hinterherkommen. Aber natürlich ist es auch ein politisches Thema. Und auf der einen Seite versucht Donald Trump das für sich zu nutzen, indem er Lügen verbreitet, nämlich allen erzählt, dass die Regierung von Biden und Harris den Menschen in den Katastrophengebieten nicht hilft. Stimmt nicht, aber er erzählt's. Und andererseits ist es so, dass dieser Westen von North Carolina, das ist eine ländliche Gegend, da sind vermutlich eher Trump-Wähler, die dort leben, als Harris-Wähler. Da ist auch die Frage, haben die jetzt überhaupt noch die Priorität, zur Abstimmung zu gehen oder ist denen die Politik und das Präsidentschaftsrennen gerade völlig wurscht, weil sie erst mal gucken müssen, dass sie wieder Strom haben, Wasser haben, ihr Haus repariert bekommen. Vielleicht schadet es auch Donald Trump. Das ist völlig offen. Und jetzt kommt ja der nächste Hurricane Richtung Florida, was auch schon wieder im Wahlkampf landet.
Ja, Hurricane Milton trifft Florida. Meteorologen haben vor einem historischen Sturm gewarnt. Zu dem Zeitpunkt, an dem wir jetzt sprechen, Kerstin, sind die Folgen noch nicht absehbar. Aber dieser Sturm droht, noch schlimmere Schäden anzurichten.
Da gab es jetzt auch schon Meldungen, dass der Katastrophenschutz tatsächlich auch so langsam an seine personellen Kapazitätsgrenzen kommt, wenn sie einerseits nach North Carolina aufräumen, aber jetzt auch nochmal nach Florida müssen. Da muss man gucken, also im Moment ist es so, dass tatsächlich das nur Falschbehauptungen sind von Donald Trump, wenn er sagt, die Bundesregierung kommt nicht hinterher mit der Hilfe. Das ist schlichtweg gelogen, um Stimmen zu bekommen. Aber wenn jetzt der zweite Hurricane auch so verheerend ist, ne, und tatsächlich die Helfer an ihre Grenzen kommen würden und der Staat nicht handlungsfähig erscheinen würde, dann wäre das natürlich auch wieder was, was wiederum eher für die Demokraten gefährlich werden könnte.
Trotzdem zeigen ja die aktuellen Umfragen, dass Kamala Harris und Donald Trump so ziemlich gleich aufliegen. Der Wahlkampf hat sich ja bei einem Gleichstand eingependelt, sagst du. Wie ist das denn mit dem amerikanischen Wahlsystem? Gibt es da überhaupt so eine Art Gleichstand als mögliches Ergebnis?
Ja, das gibt es auch. Also was man einmal vielleicht nochmal erklären muss, ist, dass in Amerika nicht jede Stimme gleich viel zählt. Es ist nicht so, dass derjenige oder diejenige, der die meisten Stimmen bekommt, Präsidentin oder Präsident wird. Dann würde Kamala Harris ziemlich sicher gewinnen. Donald Trump hat keine Mehrheit im Land. Auch 2016, als Donald Trump Hillary Clinton besiegt hat, hatte Hillary Clinton mehr Stimmen. Aber so funktioniert das Wahlsystem hier nicht, sondern hier werden in den einzelnen Bundesstaaten Wahlmänner und Wahlfrauen bestimmt. Und die werden eben in fast allen Bundesstaaten vergeben nach dem Winner-Takes-it-all-Prinzip.
Also man gewinnt oder verliert immer den ganzen Staat.
Genau, und man muss eben auf 270 Wahlmänner oder Wahlfrauenstimmen kommen. Und es gibt auch, unwahrscheinlich, aber es gibt auch das Szenario, dass am Ende beide bei 269 zu 269 Wahlmännerstimmen landen. Dann würde der Kongress entscheiden. Und da sind strukturell, weil die Art und Weise, wie dann ausgezählt wird, die Republikaner im Vorteil. Also wenn es 269 zu 269 würde, dann hätte Donald Trump diese Wahl gewonnen. Das könnte sein, dass es in der Wahlnacht tatsächlich in diesen Swing States wahnsinnig knapp ist und über Tage ausgezählt werden muss, war ja vor 4 Jahren der Fall. Es kann aber auch passieren, auch das ist innerhalb des Fehlerbereichs dieser Umfragen, dass Donald Trump oder Kamala Harris einen Erdrutschsieg einfährt. Auch das ist ein Szenario, was die aktuellen Umfragen hergeben. Wir wissen es einfach nicht.
Das heißt, am Ende wird diese Wahl entschieden mit den wenigen Swing States, also den Staaten, bei denen eben nicht so ganz klar ist, wird er am Ende bei den Auszählungen blau oder rot eingefärbt, wählen die dann Kamala Harris oder Donald Trump. Wo wird die Wahl denn am Ende entschieden, in welchem Swing State?
Wenn man das wüsste, ne? Es ist für Kamala Harris wahnsinnig schwierig, die Wahl zu gewinnen, wenn sie Pennsylvania nicht kriegt. Es gibt dann noch rechnerisch andere Möglichkeiten, indem sie andere Staaten, in denen sie hinten liegt, gewinnt. Aber eigentlich muss Kamala Harris Pennsylvania gewinnen. Und da ist es wirklich auch wieder Kopf an Kopf. Umgekehrt wird es für Donald Trump schwierig, wenn er Georgia nicht gewinnt. Also Pennsylvania und Georgia sind sicher 2 Staaten, auf die besonders viele Augen gerichtet sein werden. Aber es gibt auch ganz viele andere Möglichkeiten, wie der eine oder die andere noch zum Sieg kommen kann, durch Kombinationen in den verschiedenen Bundesstaaten.
Hat das auch politische Auswirkungen? Welche Wählerschichten sind das dort, auf die es jetzt ankommt? Richten sich die Kandidaten dann noch danach, auf welche Staaten und welche Menschen das ankommt?
Ja, total. Also die sind tatsächlich in den Swing States unterwegs und besonders da, wo es besonders viele Wahlmännerstimmen zu holen gibt. Und dann konzentrieren die sich natürlich auf das für sie wahrscheinlichste Szenario. Also man weiß nicht, was am Ende die Wahl entscheidet. Aber die Demokraten, wenn sie die sogenannte Blue Wall, also die 3 Bundesstaaten, die im Norden liegen, also Michigan, Wisconsin und Pennsylvania, wenn die gewinnen und noch einen kleinen Distrikt in Nebraska, der nochmal eine Besonderheit ist, dann hätten die 270. Das ist zwar nur eine von verschiedenen Möglichkeiten, wie Harris gewinnen könnte, aber die wahrscheinlichste. Das heißt, da stecken die besonders viel Energie rein. Wiederum, Donald Trump steckt sehr viel Energie in die 4 Staaten, die eher im Süden liegen und Swing States sind. Und was aber ein Unterschied ist, finde ich, im Angang der beiden, ist, dass die Harris-Kampagne und die Demokraten sehr stark abzielen auf die unentschiedenen Wähler in der Mitte und da sehr viel Energie reinstecken und Angebote machen. Und Donald Trump auf der anderen Seite, das ist seit Wochen zu sehen, der bemüht sich gar nicht mehr um die Mitte. Donald Trumps Wette scheint zu sein, wenn ich es schaffe, meine Hardcore-Voter, also meine Hardcore-Wähler, die Enttäuschten in der Arbeiterschicht, wenn ich es schaffe, die dazu zu mobilisieren, nicht zu Hause zu bleiben, sondern tatsächlich wählen zu gehen, dann wird das am Ende reichen. Also eine sehr unterschiedliche Wette darauf, wie man diese Wahl gewinnt.
Es wird eine knappe Wahl und letztes Mal, als Donald Trump unterlegen ist bei einer Wahl gegen Joe Biden, da hat er das Ergebnis nicht akzeptiert. Es folgten eine ganze Menge Verschwörungserzählungen über eine gestohlene und angeblich gefälschte Wahl. Und auch diesmal sorgen sich einige, dass nicht nur das passiert, sondern wir haben hier auch bei FKM schon die Experteneinschätzung gehört, dass entweder Donald Trump diese Wahl gewinnt oder es zu gewaltsamen Ausschreitungen kommen könnte. Wie siehst du das?
Ja, das ist durchaus eine Möglichkeit. Also manche sprechen auch davon, dass hier ein Bürgerkrieg droht. Das glaube ich nicht. Aber tatsächlich, Donald Trump erzählt seit 4 Jahren, die Wahl sei ihm gestohlen worden. Und eine Mehrheit des Landes glaubt es nicht, aber ein großer Teil seiner Anhänger glaubt es eben. Und was auch nochmal ein Unterschied ist, also vor 4 Jahren, als Donald Trump die Wahl und das Ergebnis nicht anerkennen wollte, da haben die Institutionen gehalten. Also diese Wahlergebnisse müssen ja zertifiziert werden, also offiziell anerkannt und notiert werden in den Bundesstaaten von Wahloffiziellen. Und da waren auch Republikaner, die das einfach tatsächlich treu gemacht haben. Und dieses Mal ist es so, das hat eine amerikanische Zeitung nachgerechnet, dass etwa 1/3 all derer, die für die Zertifizierung und Beaufsichtigung der jetzigen Wahlen zuständig sind, selber Election Denier sind. Also Menschen, die glauben und erzählen, dass die Wahl vor 4 Jahren gestohlen war. Und da ist eben die Frage, wie sie halten diese Institutionen. Und auf der anderen Seite haben die Republikaner, stecken auch wahnsinnig viel Energie da rein, sogenannte Wahlbeaufsichtiger auszubilden, die dann überall im Land aufpassen sollen, dass es keinen Betrug gibt, die dann auch selber glauben, dass es den vor 4 Jahren gegeben hat. Also ich glaube jetzt nicht, dass das Ganze tatsächlich in einem Bürgerkrieg endet, wenn Donald Trump die Wahl verliert. Aber es ist ganz klar, dass er das nicht anerkennen würde. Das sagt er jetzt schon. Er streut Zweifel, erzählt zum Beispiel auch, dass die Demokraten lauter illegale Einwanderer ins Land lassen, ne, damit die für die Demokraten stimmen. Alles erlogen, aber die Zweifel sind gesät. Und natürlich kann es dann auch an der einen oder anderen Stelle möglicherweise zu Gewalt kommen. Joe Biden ist danach gefragt worden letzte Woche und er sagte, nee, die Wahlen, die werden schon fair und frei sein. Ich weiß aber nicht, ob die friedlich bleiben. Und das weiß ich auch nicht. Und es ist halt eben ein Land, das wahnsinnig aufgeheizt ist politisch und das eben auch viele Waffen einfach hat. Also man kann nur hoffen, dass alles friedlich bleibt, aber ganz sicher sein kann man sich da nicht. Nee.
Kerstin, vielen Dank dir.
Danke auch.
Kerstin Klein begleitet für das ARD-Studio in Washington den US-Wahlkampf aus nächster Nähe. Alle aktuellen Entwicklungen findet ihr auf tagesschau.de. Wir sind am Montag wieder da. Dann geht's hier bei 11KM um Asteroiden, die auf unsere Erde zurasen und die Menschheit bedrohen. Und wie wir den großen Knall in Zukunft verhindern können. Autor der heutigen Folge ist Max Stockinger. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Laura Picerno, Alexander Gerhardt und Christiane Gerhäuser-Kamp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss! Und hier noch eine Podcast-Empfehlung. Die neue Staffel vom Podcast Die Entscheidung nimmt euch mit in die USA und zurück zu Donald Trumps Entscheidung, seine Niederlage bei der letzten Wahl 2020 nicht anzuerkennen. Bis heute. Wie kommt es 2021 eigentlich zu diesem berühmten Anruf, als Trump in Georgia versucht, noch rund 11.000 Stimmen für sich finden zu lassen? Wie hängt dieser Anruf mit dem Sturm aufs Kapitol zusammen, der nur wenige Tage später folgt? Und könnte es dieses Jahr nach der Wahl nochmal eskalieren, falls Trump verliert? All das erfahrt ihr bei den Kolleginnen und Kollegen von Die Entscheidung. Die schauen sich jeden Monat eine andere politische Entscheidung der Vergangenheit an und sprechen darüber, welche Folgen die bis heute hat. Den Link findet ihr in der Beschreibung dieser Folge.